Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Ganz neu und frisch in diesem Jahr, in 2024, ist mein erster Gesprächsgast James. Und wir sprechen über ein sehr spannendes Thema, wovon ich vorher gar nicht wusste, dass es es gibt, nämlich vom Papa-Blues, so kann man es nett formulieren, oder auch Depressionen, die Väter durch die Geburt ihrer Kinder bekommen können. Bei Müttern kennt man das eher, Wochenbettdepression zum Beispiel, aber auch Väter können darunter leiden. Und das ist natürlich mit einem heftigen Lebensumschwung verbunden und mit einer Situation, wenn ein neues Menschlein da ist, die Familie sich bildet und dann man damit nicht klarkommt, gefühlsmäßig auch als Vater, hat das natürlich große Auswirkungen auf sich selbst und auf die frisch gebackene Familie. Und jetzt spreche ich mit James und freue mich sehr. Bei Frankfurt sitzt er, ist er gerade. Und James, sag mal, vielleicht magst du kurz für dich oder über dich erzählen, warum du dich für dieses Thema so engagierst.
Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich engagiere mich jetzt relativ frisch, muss man sagen, mit diesem Thema, einfach im Zuge meiner eigenen Aufarbeitung, nämlich eben dieses Themas. Und ich habe einfach festgestellt bei meiner Recherche und bei der Aufarbeitung meiner eigenen Geschichte, dass es doch eben ziemlich viele Papas betrifft. Und ich habe natürlich auch festgestellt, dass das ein Thema ist, über das noch nicht so viel gesprochen wird. Und ich es aber für essentiell halte, weil am Ende nicht nur die Papas an sich drunter leiden, sondern eben auch, wie du es schon gesagt hast, eben die ganze Familie. Und da wir Männer uns grundsätzlich so ein bisschen schwerer tun, über solche Themen zu sprechen, ist es mir daher ein ganz, ganz persönliches Anliegen. Und zum anderen bin ich selber ja auch Life-Coach und systemischer Familienaufsteller mit meiner eigenen Praxis und unterstütze sowieso schon ganz viele Einzelpersonen, Paare und Familien. Und ich sage immer, ich wäre ein schlechter Coach, wenn ich nicht auch mich immer wieder daran erinnern dürfte, auch ein Schüler zu sein.
Absolut, das sind wir ja eigentlich immer, ne? Man lernt nie aus, das habe ich früher immer so nicht so verstanden, aber ich finde, das ist ein total schöner Satz und es ist auch gut, dass man nie auslernt, weil sonst wäre man ja auch irgendwann nicht mehr neugierig auf neue Sachen und würde stehen bleiben. Deswegen, ein Schüler zu sein, ist schön. In deiner Situation, erklär nochmal oder erzähl nochmal, wie das war. Also es war kurz nach der Geburt eures Kindes. Wie hast du gemerkt, dass bei dir sich Sachen verändern und die nicht üblich sind?
Also man muss erst einmal sagen, glaube ich, dass das ein sehr, sehr schleichender Prozess ist. Also du hast nicht Tag X, wo alles dann plötzlich den Bach runtergeht, sondern das ist wirklich alles sehr, sehr schleichend. Ich glaube, es kam schon auch der Tag, an dem ich feststellen musste, dass meine Idee davon, wie es ist, Papa zu sein, nicht mit meiner Ist-Situation einherging. Und darauf hat mich auch meine Partnerin angestoßen, da sie einfach auch mitbekam, natürlich in ihrem eigenen Baby-Blues, muss man sagen, dass es auch mir nicht so gut ging. Aber sie war halt in so einer vulnerablen Phase, dass es ihr unmöglich erschien, für mich jetzt eine Stütze sein zu können. Und ich dann einfach feststellen musste, dass ich das eben andersrum überhaupt nicht sein kann, was alles andere als mein Anspruch war natürlich.
Woran hast du es gemerkt? Also hast du dich nicht gefreut, wenn du dein Kind auf dem Arm halten konntest? An welchen Sachen hast du es gemerkt, dass das irgendwie das Gefühl sollte eigentlich anders sein oder müsste eigentlich anders sein?
Ich habe das gemerkt in den Momenten, wo ich eigentlich hätte doch glücklich sein müssen. Genau, in solchen Momenten, wo du dein Kind auf dem Arm hältst, wo du es wickelst, wo du es vielleicht einfach kitzelst oder mit ihm kuschelst. Und dann merkst du plötzlich, ich bin gar nicht so glücklich und irgendwie bin ich traurig, ich bin melancholisch, ich bin auch ständig schläfrig. Ich habe auch gefühlt, dass ich hier und da so ein Aggressionspotenzial in mir hatte. Und dann im weiteren Verlauf habe ich auch gemerkt, dass ich nach Ausflüchten gesucht habe. Also es gab so Zeiten, da habe ich lieber eine Stunde mehr in meiner Praxis verbracht, als nach Hause zu kommen. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich mich von meinem sozialen Umfeld isolierte. Und das sind natürlich solche Aspekte, die man dann schon irgendwann realisiert, vor allem immer dann, wenn man ganz im Bewusstsein ist.
Ich glaube, dieses, ich habe mich ein bisschen hinter meiner Arbeit versteckt. Ich glaube, das ist eine für viele Männer seit Jahrzehnten eine sehr legitime Art, sich aus der Familie zu entziehen. Ne? Also wenn man so gerade so Filme noch aus den 80er Jahren oder so guckt, sorry, ja, ich muss arbeiten und hier am Telefon und ganz viel Stress und so. Das ist ja so leicht zu sagen, man braucht mich auf der Arbeit. Mittlerweile hat sich ja das Väterbild und die Ansprüche vieler Männer auch ans Vatersein sehr verändert. Sie wollen, möchten, müssen da mehr Teil sein. Und ich finde es erstaunlich, ich habe das noch nie von einem Mann selber gehört, dass er das selber so gesagt hat. Ich habe mich quasi hinter meiner Arbeit so ein bisschen versteckt, habe mir noch eine Stunde Zeit genommen, damit ich nicht wieder in diese Welt hinein musste, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, wo ich auch nicht wusste oder auch nicht, die Sachen nicht vielleicht in der Hand gehabt habe. Auf der Arbeit hat man ja alles wunderbar in der Hand. Man kann sich auf eine Sache konzentrieren, man ist Herr seiner Lage, in diesem Sinne wörtlich. Also finde ich toll, dass du das so sagst und das auch für dich so selber wahrgenommen hast, weil ich würde mal sagen, es gibt ganz viele Männer, die das heute überhaupt nicht wahrnehmen, sondern die sagen, ich muss einfach arbeiten, priorisieren das. Und das, da könnte aber man eigentlich auch noch mal hintergucken. Du hast aber die Wahrnehmung gehabt, du hast gemerkt, ich versuche mich hier zu entziehen. Das ist ja eine Möglichkeit, einem Problem aus dem Weg zu gehen, hat aber irgendwie nicht geholfen. Wann hast du dann für dich entschieden oder ja, wann hast du vielleicht für dich entschieden, mit deiner Partnerin zu sprechen oder mit jemand anderen zu sprechen, außer das mit dir selber auszumachen?
Das war eben genau in der Phase, wo sie eigentlich die meiste Unterstützung gebraucht hätte. Und da war sie auch schon so der Katalysator, muss man sagen. Als Hintergrundinformation darf ich glücklicherweise sagen, dass wir einen der ersten Hebamme hatten. Thomas Kruschke, glaube ich. Heute heißt er Thomas Kirsch. Ein super cooler Typ. Meine Partnerin ist selber Medizinerin und kannte ihn aus dem Klinikbetrieb. Und es war ihr eben ein großes Anliegen, genau ihn zu engagieren letztendlich, der völlig überbucht war. Und mir war es am Anfang ziemlich egal. Also ich habe nur gesagt, dass Hauptsache sie muss sich damit irgendwie gut fühlen und dann gehe ich natürlich damit. Also warum auch nicht? Und das hat sich wirklich als Gold herausgestellt am Ende, muss man sagen. Denn er verbracht die ein oder andere Stunde nicht mit meiner Partnerin, sondern mit mir. Und das hat mir unfassbar gut getan, weil es mir sehr viel Druck genommen hatte. Und das war einfach das große Glück, dass er das einfach aus einer männlichen Perspektive nochmal erzählen konnte und diese beiden Welten miteinander sehr gut verbunden hat und fand die richtigen Worte für mich und konnte das einfach mal aus einer männlichen Perspektive nochmal darstellen. Und es war für mich einfach eine riesige Stütze in dieser Zeit.
Was hat er gesagt? Hat er gesagt, Mensch, du, da weißt du, du bist nicht alleine. Was hat er gesagt, was dir helfen konnte zu Beginn?
Ja, also er hat mir, einen Satz, den ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, James, mach dir bewusst, deine Frau hat 9 Monate Vorsprung. Gib dir also die Zeit, um dich sukzessive in deine Rolle hineinzufinden. Es gibt keinen Zeitplan. Es gibt nicht den Moment, wo du das Gefühl haben musst, so Papa in deiner gänzlichen Rolle sein zu müssen. Deine Partnerin hat 9 Monate Vorsprung. Und das ist auch das, was ich heute an meine Klienten weitertrage, weil es einem unfassbar viel Druck nimmt.
Und auch, ich kann das aus Frauenperspektive sagen, auch 9 Monate sind nicht genug manchmal einfach, ja. Also auch wenn du körperlich dich damit auseinandersetzt, natürlich, die Schwangerschaft bereitet dich darauf vor, aber auch vieles, was man im Kopf sich anders vorstellt, auch das ist noch eine mega Herausforderung oder eine Überraschung einfach, mit welchen Situationen man dann später als Mutter, als Eltern anders umgehen muss. Aber der Satz hilft natürlich erstmal, weil man sagt, Mensch, ja stimmt, ich habe diese 9 Monate schon mal auch nicht gehabt. Und ich denke, könnte mir vorstellen, dass das dieser Druck rausnehmen, dass man, weil man sich ja auch selbst, und du hast es ja auch beschrieben, du hast ein schlechtes Gewissen ähnlich gehabt. Du hast gemerkt, eigentlich müsste ich für meine Frau da sein, aber geht gerade selber nicht wirklich. Dass der Druck da schon mal weg ist, also da so ein bisschen. Es sind auch andere, die betroffen sind und hey, nimm dir Zeit, also lass dir Zeit, was ja auch helfen kann. Aber welche Strategien oder was hast du dann versucht zu ändern, dass es dir besser geht?
Ich habe dann verschiedene Strategien entwickelt. Ich habe mir Papagruppen gesucht. Also ganz bewusst habe ich Gespräche mit anderen Vätern gesucht. Und das ist auch so einer meiner größten Tipps, den ich auch weitergeben möchte. Es ist unfassbar wichtig, zum einen über seine Gefühle zu sprechen. Im besten Fall eben mit anderen Vätern, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und das bringt noch einen ganz anderen weiteren Vorteil oder einen Benefit mit sich. Man wird ganz überrascht sein, wie viele verschlossene Türen man plötzlich einreißt. Denn wenn man selber anfängt, über dieses Thema zu sprechen, merkt man erstmal, dass man eben nicht alleine ist. Und dass es eben viele andere Papas gibt, die vielleicht auch nicht ganz so glücklich sind in ihrer Rolle. Oder die auch vielleicht noch in diesem Status sind, sich noch da reinzufinden in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Und das einfach auch schon mal als Feedback zu bekommen, nimmt einem auch nochmal weiter Druck. Zum anderen aber auch seiner Partnerin sich gegenüber zu öffnen, weil in dem Moment, wo wir uns uns öffnen und darüber sprechen, wie es uns so geht, erst dann hat ja auch die Partnerin die Möglichkeit, dich zu verstehen. Und es ist einfach auch letztendlich unfair, da nicht drüber zu sprechen, muss man ganz ehrlicherweise sagen, weil der andere dann überhaupt nicht umzugehen weiß. Also du musst ihm auch schon irgendwie die Möglichkeit geben, ja, einen Einblick in deine Gefühlswelt zu schaffen.
Wie war es bei euch? Hat deine Partnerin Verständnis für dich aufbringen können, weil sie auch selber in keiner stabilen Situation war? Für sie war ja auch alles neu. Also wie war ihr Verständnis für dich?
Da muss ich sagen, kann ich wirklich von Glück sprechen, dass ich da eine sehr, sehr tolerante Partnerin habe und auch eine, die auch einen Medizinerkopf hat und als Neurologin arbeitet und da auch natürlich diese ganzen Themen ihr nicht fremd sind. Und sie mich auch in meiner Lage insofern unterstützt hat, als dass sie mich motivierte, mir eben Hilfe zu suchen. Und da ich nun mal per se auch ein offener Mensch bin und das auch ein Stück weit natürlich mein Beruf als Life-Coach und systemischer Familienaufsteller das eben auch mit sich bringt, war das für mich dann auch ganz klar, dass ich mir da einfach Unterstützung suche. Und da haben mir eben auch diese Gespräche mit anderen Vätern unfassbar geholfen. Ich habe mich auch einer anderen Gruppe noch angeschlossen. Das ist eine Initiative eines sehr jungen, liberalen, evangelischen Pfarrers, der selber auch Familienvater ist. Der hat die Initiative hier ins Leben gerufen, Papas und Tapas. Da treffen sich einmal die Väter im Monat und das Ganze wird unter ein Thema gestellt. Und da gibt es einfach einen regen Austausch über Vaterthemen. Und das hat einfach auch schon gut getan, sich da einfach mal auszutauschen.
In deinen Gesprächen auch vor allem mit anderen Vätern. Was sind die Themen? Also was hat es euch anfangs so schwer gemacht?
Ich glaube, ein Riesenthema ist, dass uns Männern heutzutage ein Vatervorbild fehlt. Wenn du mal überlegst, wie viele Väter haben früher ihre Kinder in den Kindergarten gebracht. Also ich kann mich zu meiner Kindergartenzeit an keinen Vater erinnern, der sein Kind gebracht hat. Wenn ich heute Morgen meine Tochter in den Kindergarten bringe, dann lass das mal 60-70% sein der Väter, die heute ihre Kinder in den Kindergarten bringen. So, und das ist das ist vielleicht ein Bild, was wir gerade neu etablieren. Und wir es aber haben es vielleicht selber überhaupt nicht erfahren. Also ich habe das nicht erfahren. Ich habe da auch noch meine ganz persönliche Geschichte zu meinem eigenen Vaterthema, muss man sagen. Aber da gibt's ja ganz, ganz viele andere Männer, die eben auch versuchen, diesem neuen Bild eines guten Vaters nachzukommen und versuchen, sich da zu engagieren. Aber da gibt's einfach diese riesige Diskrepanz zwischen dem Ist- und Soll-Zustand, ne? Also und den eigenen Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Und die sehen halt ganz anders aus als das Bild, was wir heute versuchen zu füllen.
Ist es schwerer geworden, Vater zu sein?
Da ich zum ersten Mal Vater bin, Nicole, kann ich dir das nicht eins zu eins beantworten. Ich glaube aber, dass die Idee und diese dann auch umzusetzen, auch schon Schwierigkeiten mit sich bringt.
Sind es deine eigenen Wünsche und Ziele, die du denkst, dass du sie nicht erfüllen kannst? Oder sind es die Gedanken und mir fällt das richtige Wort gerade, so die Ziele der anderen, also was, der Druck der anderen quasi, oder ist das das, was man sich selber macht? Wollt ihr bessere Väter sein und glaubt daran zu scheitern? Also ist das so, dass das Problem am Anfang, oder sind es eher so die Wahrnehmung der anderen, dass man denkt, man wird dem nicht mehr gerecht?
Ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Mischung ist. Also ich ganz persönlich, und da spreche jetzt wirklich aus dem Nähkästchen, also ich habe meinen Vater verloren, da war ich 2,5, also der verstarb, als ich 2,5 war. Da gab es schon mal ein Riesenloch, muss man sagen, ja. Da habe ich auch viele Jahre dran gearbeitet, um diese Lücke irgendwie zu füllen. Das mal das eine. Zum anderen war es eben so, dass mein Stiefvater, der bis heute da ist und auch mein Vater ist letztendlich, der kam in unsere Familie, als ich 4 war. Aber der war nicht der Vater, den ich als kleiner James gebraucht hätte. Der saß zwar abends neben mir auf der Couch, aber emotional gesehen war er meilenweit entfernt. Und da mache ich ihm auch keinen Vorwurf. Ich glaube, da hat er seine eigene Geschichte mit und dafür bin ich auch nicht verantwortlich. Aber es hat mir gefehlt. Und da war mein Anspruch natürlich auch sehr, sehr hoch, eben das nicht weiterzugeben. Von daher hat sich da einfach schon mal ein Anspruch in mir entwickelt, es anders zu machen, damit meine Tochter eben dieses Leid, was ich erfahren musste oder dieses Defizit, nicht auch tragen muss. Natürlich gibt es auch ein gesellschaftliches, neu formiertes Bild, dem du dich auch nicht entziehen kannst. Es wird dir vorgelebt. Wir als Männer, glaube ich, erfahren natürlich oder ja erleben natürlich auch eine neue Anspruchshaltung seitens der Frauen, der Mütter an uns Väter. Das heißt, der Wunsch nach mehr Aktion, mehr Integrität, alles, was eben vielleicht heute auch ja ein Stück weit erwartet wird. Und dieses Bild wird einfach gerade neu formiert. Und da wird's mir nicht, da bin ich nicht der einzige Mensch, dem es so gehen wird. Also da gibt's eben ganz, ganz viele Väter. Und nochmal, wie ich es zu Eingangs sagte, ne, also wenn man sich einfach mal die Leute anschaut, die morgens ihre Kinder in den Kindergarten bringen, das ist also mindestens mal 50-50, wenn nicht sogar sind es mehr Väter, denen ich morgens begegne. Und auch in vielen Gesprächen, auch als unsere Kleine noch in die U3 ging, in die Kita, da gab es einfach auch sehr, sehr gute Gespräche und da stellt man einfach fest, dass da viele einen großen Struggle haben, nämlich aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, die völlig anders aussahen als die Erwartungen, die zum einen man selber natürlich an sich hat, aber auch die Erwartungen der Gesellschaft und man versucht irgendwie allem gerecht zu werden und dadurch kommt es eben zu diesen großen Diskrepanzen.
Erwartungen, das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Genau, es sind die Erwartungen, die man an sich selbst hat und von den anderen. Und es gibt ja auch Männer, ich freue mich immer, wenn ich Männer sehe mit Babytragen, wo vorne Babys drin sind. Und das finde ich, wird gefühlt auch mehr, also jetzt in den letzten 10 Jahren, wo ich das so beobachten kann. Und ich finde es immer toll, auch Menschen aus unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Migrationserfahrungen, die diese tragen haben und die Babys tragen. Und das finde ich toll. Und auch das macht ja etwas. Man sieht es mehr, es pflanzt sich irgendwo ein. Du hast gesagt, aus deiner Kindheitserfahrung, ich kann mich nicht erinnern, mehr als Kind, man achtet da vielleicht auch anders, aber mich hat immer meine Oma in die Kita gebracht und dann meine Mutter, aber mein Vater selten. So, es war was Besonderes, wenn der mich mal abgeholt hat oder so, weil der war arbeiten. Und früher, denke ich auch, war das eher das klassische Bild, der Vater arbeitet woanders, nicht in der Familie, sondern halt auf seinem Job und die Mutter ist zuständig. Das hat sich natürlich total verändert in den letzten Jahren und verändert sich immer noch und auch die Ansprüche und die Verteilungen. Also Mütter gehen auch wieder schneller arbeiten. Es gibt und fehlen natürlich U3-Betreuungsplätze, damit sie das tun können. Aber auch da verändert sich was, weil es kann nicht nur ein Mensch, der auch, also oder ein, sagen wir ein Mensch, der auch zu Hause ist, aber der auch arbeitet, kann nicht mehr das alles erfüllen, was früher eine 100% quasi Hausfrau und Mutter erfüllt hat. Also da verschieben sich auch Sachen. Und auch da ist es wieder so, man kann das vorher nicht planen. Man kann nicht sagen, du pass auf, wenn das Kind da ist, dann machen wir das so und so und so. Oder man kann es wahrscheinlich versuchen, aber es wird nichts nützen, weil man ja auch nicht weiß, wie das Leben mit Kind und vor allem auch Baby in der ersten Zeit so ist. Hätte es etwas oder würde es etwas geben, was es leichter machen würde für dich als Vater. Würdest du vielleicht beim zweiten Kind anders rangehen? Was denkst du so darüber jetzt mit einigen Jahren Erfahrung des Vaterseins?
Also ich würde viel entspannter reingehen und mir selber auch den Druck nehmen. Nämlich den Druck, alles richtig machen zu müssen. Es gibt ja keine Gebrauchsanweisung, also weder für die Mutter noch für den Vater. Ich wüsste auch, dass wenn ich mir den Druck selber mache, dass ich am Ende allen schade. Und deswegen geht mein Appell, nämlich sich zu öffnen, gar nicht nur an die Väter, sondern auch an die Mütter, weil alle am Ende drunter leiden. Und von daher ist es wichtig, dass wir einfach lernen, offener über die Dinge zu kommunizieren. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich versuche gar nicht so den Fokus nur auf die Väter zu legen, sondern auch die Awareness bei den Müttern zu schaffen. Schaut hin, wie es auch euren Männern geht, und gebt ihnen vielleicht auch die Zeit, die sie brauchen. Und dass wir uns mal ein Stück weit wieder lösen von diesem neuen Bild, dass in vielen, gerade jetzt den Vätern, einen enormen Druck auslöst, ne? Und zum Leidwesen aller und zum Leidwesen am Ende auch des bedürftigsten Wesens in der noch so jungen Familie.
Was würdest du sagen, aber jetzt in eurem Fall seid ihr reflektierte Menschen, ihr habt medizinischen Hintergrund, ihr konntet das so weit gut auseinanderhalten, dass ihr da auch Verständnis füreinander hattet, sagst du. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch gerade, es ist ja so stressig, dann das Kind kommt, dann hat man das Wochenbett. Vielleicht geht's, wenn es der Mutter selber nicht gut geht, also wenn sie eine Depression hat, dann hat sie unter Umständen nicht in jeder Beziehung die Frau dann auch noch ein Verständnis. Das heißt für den Mann. Das heißt, sie erwartet vielleicht gerade jetzt von dem Mann extreme Hilfe. Wenn er aber in seiner Rolle der Vater dann sozusagen auch nicht klarkommt, ist es ja nochmal, also könnte sie sich ja auch total so alleingelassen fühlen und sagen, hey, jetzt brauche ich dich aber total, ich komme selber nicht klar, du musst jetzt stark sein für uns. Also, und das könnte ja nochmal doppelt zu einem Konfliktpotenzial führen. Also ich denke einfach zum Beispiel bei mir, mein Mann hatte keine Depression, aber ich weiß, dass ich mich nach meiner zweiten Tochter hatte ich eine wirklich heftige Wochenbettphase. Ich war krank, ich hatte quasi zur Geburt eine echte Grippe bekommen mit 40 Grad Fieber und ich habe mich körperlich so schlecht gefühlt. Es war so heftig, diese 3 Wochen danach der Geburt. Ich habe Mordgelüste gehabt. Ja, wenn der jetzt nicht kommt und mir was zu trinken bringt oder wenn ich jetzt nicht irgendwie Hilfe kriege oder Hustensaft oder was auch immer. Ich hatte richtig schlimme Gedanken in dieser Zeit, wirklich ganz schlimme Gedanken über meinen Mann und gar kein Verständnis, dass er irgendwie irgendwie helfen musste. Und für ihn war es ja auch das zweite Kind, das eine Kind war ja schon da, also war auch nicht leicht, obwohl er keine Depression hat. Aber es war eine schwere Zeit auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass ich wirklich fiese Gedanken hatte und überhaupt null Verständnis, weil es mir persönlich so schlecht ging. Also was ich fragen will, wenn es so in der Situation halt ist, dass die Frau verständlicherweise auch keine Ressource übrig hat, was kann der Vater machen? Was kann man machen, wenn man eben zu Hause nicht klarkommt dann? Also wo sollte man, könnte man sich Hilfe holen? Oder was wären praktische Tipps von dir, was es leichter machen könnte?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich finde es auch eine ganz prekäre Situation. Und das kommt gar nicht so selten vor, Nicole, dass es eben beiden dann schlecht geht. Und dann ist die Abwärtsspirale, bekommt nochmal einen ganz anderen Drive, ne? Also von daher glaube ich, dass es mal grundsätzlich wichtig ist, zum einen über dieses Thema zu sprechen. Und das versuche ich ja mit dem Papa Blues. Also eine Awareness zu schaffen, dass es das eben gibt. Und die Zahlen sprechen für sich. Also ich muss vielleicht nur ein Stück weit von hinten aufrollen. Also es gibt keine ganz konkreten Zahlen. Also die Zahlen belaufen sich zwischen 4% und 15%. So, und da kannst du mal davon ausgehen, dass die Dunkelziffer noch viel, viel größer sein wird. Denn, wie ich es eingangs auch schon sagte, wir Männer haben nach wie vor das Problem, über dieses Thema zu sprechen, unsere Gefühlswelt nach außen zu tragen und uns natürlich auch extern Hilfe zu holen. Und da spielen diese ganzen alten Glaubenssätze, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Männer dürfen nicht schwach sein, das spielt da alles mit rein, was uns am Ende daran blockiert, uns Hilfe zu suchen. Das ist mal das eine. Zum anderen glaube ich, dass es neben dieser Awareness einfach auch noch eine Präventivarbeit braucht. Also eine Aufklärungsarbeit schon im Vorfeld, dass dir das eben passieren kann. Also es geht darum, die Paare auf dieses Thema zu sensibilisieren, dass sie eben nicht in diese Situation geraten. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann kann man sich auch ein Stück weit drauf einstellen und dann hat man auch ein anderes Bewusstsein für seinen Gefühlszustand und kann viel, viel besser darauf reagieren. Was ich den Papas immer mitgebe und was ich auch selber getan habe, sind verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel, jetzt wird es ein bisschen abgefahren, ich habe mir eine Kraftquelle gesucht. Und das ist auch mein großer Tipp an die Papas. Suche dir ein Hobby, suche dir eine Aktivität, die du vorher noch nie gemacht hast. Also das kann noch so abgefahren sein. Eine Kraft- und Energiequelle, eine Insel, die nur dir gehört, wo kein anderer reinmischt. Ich habe, also es war wirklich ein bisschen abgefahren, ich wollte schon immer Motorrad fahren. Ich habe das nie getan, weil ich meine Mutter schonen wollte, dass sie da irgendwelche Ängste aussteht. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, sag mal, ist der bescheuert, ne? Also jetzt gerade in dieser Phase, wo er Familienvater wird, da gibt's ja andere Hobbys, die weitaus weniger risikobehaftet sind. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, so, ich brauche was ganz Selbstbestimmtes. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, nämlich der Punkt der Selbstbestimmung. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Also habe ich das getan und natürlich habe ich mir die Absolution meiner Partnerin geholt, die mit ihrem Ärztehumor dann auch noch meinte, naja, mach was du willst, ich kann es dir eh nicht verbieten, wenn es dir gut tut und an irgendwas muss man ja sterben. Ich habe das einmal so hingenommen, ja. Das hat sich total bewährt, weil das nur meins war. Ich hatte ein Freiheitsgefühl, ich hatte einen Energielieferant. Und du bist mit deinem, jetzt gerade in Bezug auf das Motorradfahren, so auf in diesem Moment, dass du alle anderen Sachen vergisst, weil du so konzentriert sein musst. Im Gespräch mit einem anderen Vater, das ist auch sehr, sehr lustig, habe ich das erwähnt, dass ich das, ich habe gesagt, halt mich für bescheuert, ich habe mich zum Motorradführerschein angemeldet. Dann kam, er musste lauthals lachen und sagte, du weißt, was ich gemacht habe? Ich sage, was hast du denn gemacht? Dann sagt er, ich mache jetzt einen Bootsführerschein. Ich so, hä, das ist ja völlig abgefahren, ne? Also wir sind hier in Frankfurt, ne? Was brauchst du hier einen Bootsführerschein? Aber wir haben hier tatsächlich eine sehr gute Bootsschule. Der andere meinte dann, ich habe meinen Tennisschläger wieder ausgepackt. Der andere sagte, du, ich wollte schon immer Gitarre spielen. Ich habe mir jetzt Gitarrenunterricht genommen. Und das war so der Punkt, wo ich sagte, ich bin damit auch nicht alleine. Also es ist, vielleicht brauchen wir Väter, zumindest kann ich das von mir aus sagen, ich brauchte eine Insel, die nur mir gehörte und die am Ende auch allen wieder gedient hat, weil ich dann einen ganz klaren Kopf hatte. Ich fühlte mich mit neuer Energie aufgeladen und ich fühlte mich in dieser Zeit eben total selbstbestimmt. Und das ist auch etwas, was ich vielen Papas auch anraten kann. Und da braucht es natürlich auch so ein bisschen auch die Erlaubnis, in Anführungsstrichen, der Mütter. Ne? Und natürlich ist das eine Phase, wo die Mütter vielleicht dann sagen, ja toll, ne, du kannst das jetzt einfach machen, ich bin jetzt gebunden, aber am Ende dient es ja der ganzen Familie. Was ich auch noch immer als Tipp mitgebe, ist, dir eine, ich nenne es den Grübelstuhl. Also etabliere dir einen sogenannten Grübelstuhl, Grübelort. Ein Ort, den du nur aufsuchst, wenn dein Gedankenkarussell losgeht. Ein Ort, den du bewusst einnimmst, um all deine Sorgen, deine Ängste, deine Aggressionen, deine Schuldgefühle, also eben deine ganze Gefühlswelt an diesem Ort nach außen zu tragen. Und da darf alles sein, die abstrusesten Gedanken, die größten Sorgen, all das, was dich eben belastet und was dir die Energie raubt, die du eigentlich dafür bräuchtest, um für deine Partnerin und für dein Kind da zu sein. Und wenn du diesen Ort aufgesucht hast und dann erstmal alles rausgelassen hast, den ganzen Shit, dann gehst du wieder. Und wenn du dann das Gefühl hast, ach scheiße, ich hab da noch was, das triggert mich, das macht noch irgendwas mit mir, dann gehst du einfach wieder an diesen Ort zurück. Und das hat einen ganz, ganz positiven Effekt, dass du nämlich nicht mehr dich fremdbestimmt fühlst von deinen unterschwelligen und unbewussten Dynamiken und Programmen, die da so laufen und die auch dein Bewusstsein manipulieren am Ende, sondern du gehst ganz bewusst in die Situation zu diesem Ort, an dem du eben einfach mal alles rauslassen kannst.
Und das auch bewusst, dass man ihn dann auch wieder verlassen kann, dass man das nicht die ganze Zeit zu Hause zum Beispiel mit sich rumträgt, sondern dass es diesen einen Ort gibt, wo ich das ungefiltert rauslassen kann, aber den Ort kann ich dann auch wieder verlassen und dann vielleicht im Kopf auch abschließen und sagen, das habe ich jetzt da gelassen und versuche jetzt wieder ein bisschen gereinigter sozusagen wegzugehen, so ähnlich.
Absolut. Und dieses Gefühl, nicht mehr fremdbestimmt zu sein, das ist, glaube ich, auch ein was einen ganz viel Druck nimmt. Du kannst einfach ganz bewusst entscheiden und du bist in deiner Macht. Du bist nicht ohnmächtig.
Ja, das ist ja sowieso ein Gefühl, finde ich, was eines der heftigsten ist, was sich verändert, wenn man Eltern wird, dass man, vor allem wenn man freiheitsliebend vorher war, dass man eben so fremdbestimmt ist, ne? Also, dass man sich unterordnen muss und auch andere Bedürfnisse zuerst an erster Stelle sein müssen, natürlich. Aber das fällt nicht immer leicht. Und dieses dann, sich selber wieder Autonomie zu holen, Macht zu holen und dann diese Ohnmacht zu verlassen, das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und ja, Wichtiges, was du sagst und was aber auch, glaube ich, alle Mütter und Väter irgendwo vereint. Weil dieses Gefühl haben wir alle, dass diese Selbstbestimmung einfach für lange, lange Zeit erstmal flöten gegangen ist. Und das Selbstbestimmung ist ein schönes Gefühl und ein wichtiges Gefühl. Und das führt einen ja auch zu sich selber nochmal zurück. Und aber in dieser Anfang, besonders am Anfang, ist man ja dann plötzlich nur in dieser Rolle des Vaters und der Mutter und nichts anderes mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen, wo man sich da wieder finden muss später. Also interessant.
Ja, und ich will da auch nochmal ganz, ganz klar betonen, Nicole, dass ich da nicht spalten möchte, ne? Also ich gestehe meiner Partnerin genauso viel zu wie auch mir. Es ist nun mal einfach, es liegt nun mal einfach in der Natur ein Stück weit, ja, dass einfach die Bindung zwischen Mutter und Kind am Anfang noch viel, viel enger ist. Und wie viele Väter stehen dann im Außen und wissen einfach gar nicht, wie sie denn überhaupt oder was es zu tun gilt. Und ich glaube, da braucht's gute Gespräche zwischen den Eltern und auch ein Stück weit Verständnis, wenn man es noch irgendwie aufbringen kann. Für die eine wie für die andere Partei, weil am Ende dient es dem Großen und Ganzen. Und hier geht es nicht darum, irgendeine Ego-Schiene zu fahren, sondern es geht darum, was kann ich für mich tun, was uns allen nützlich und dienlich ist.
Und manchmal ist es eben halt auch Zeit, die man für sich rausnimmt aus der Familie, also die man quasi egoistisch rausnimmt, nur für sich, wie zum Beispiel jetzt in deinem Fall Motorradführerschein. Danach ist aber der Benefit, dass du energiegeladen zurückkommst und mehr vielleicht nochmal unterstützen kannst oder mit ganz anderem Gefühl und Aura und Ausstrahlung und Energie sozusagen dann für die Familie da sein kannst. Also manchmal ist das so ein bisschen widersprüchlich oder scheint widersprüchlich, ist aber nicht. Man muss sich da manchmal rausnehmen, um wieder gut reinkommen zu können quasi, ne?
Genau, und letztendlich, weißt du, du hast mich ja auch nach Tipps gefragt, ne? Also da hatte ich ja jetzt eben gerade drei gute Tipps gewählt. Also den Grübelstuhl, ne, den ich jedem empfehlen kann, sich zu öffnen und sich mit anderen Papas auszutauschen und sich eben seine Insel zu holen. Also das sind nochmal zusammengefasst, ne? Das sind so Aspekte, die man eben gut umsetzen kann. Aber vielleicht auch einfach mal dann zu sagen, bevor ich jetzt hier irgendwie prokrastiniere, ja, ich gehe jetzt einfach, ich ziehe mich an, nehme mir mein Kind und gehe eine Runde spazieren. Und dann hat vielleicht auch die Mama einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, um mal durchzuschnaufen. Das sind ja eben auch so die kleinen Momente, die auch Papas schaffen können, damit auch die Mutter einfach mal wieder durchatmen kann.
Das ist auch lebenswichtig. Und da auch kann ich nochmal sagen, mir hat das immer geholfen, wenn mein Mann auch gesagt hat, ich bleibe jetzt, keine Ahnung, von 10 bis 12 weg. Du hast in dieser Zeit, hast du uns hier zu Hause nicht. Das hat mir immer sehr geholfen und war für mich immer viel besser, als wenn ich gehe jetzt spazieren, aber wann kommen die denn wieder? Wann muss ich vielleicht wieder stillen? Wann muss ich wieder parat sein quasi? Also, dass man auch weiß, ich habe jetzt zum Beispiel diese 2 Stunden nichts zu tun und kann schlafen oder mich ausruhen oder so. Das war auch wichtig und diese Absprachen auch zu treffen. Oder wenn, klar, kann man natürlich auch nochmal eine Schwiegermutter oder eine Oma holen lassen und sagen, bitte geh mal jetzt mit dem Kind spazieren. Und gib mir die Zeit. Also das ist ganz wichtig, diese Zeit, diese kleinen Auszeiten, auch Mini-Inseln, dass man sich die regelmäßig holt oder einmal in der Woche, dass man weiß, in dieser, aber sie am Mittwoch von 10 bis 12 habe ich immer Zeit für mich oder so. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine Inseln, die am Anfang helfen, aber eben natürlich auch dem Vater. Ich finde das wirklich sehr interessant und ich finde es auch, mich würde interessieren, wie sich das jetzt in ein paar Jahren entwickelt, statistisch, ob da Fälle dazukommen, ob die Zahl größer wird, und ob diese, ich meine, 5 bis 14%, hattest du gesagt, das ist noch, oder 4 bis 15%, das ist noch eine große Spanne, da kann man noch nicht so wirklich einen Mittelweg raus, weil 15% ist ja schon was anderes, aber wie viele Väter das wahrscheinlich mit sich rumtragen und irgendwie mit sich ausmachen, aber in dieser Zeit vielleicht, wenn sie nicht drüber sprechen oder sich Hilfe holen, eine sehr schwierige Zeit für sich selbst und für die Familie ist und dann natürlich auch keine harmonische. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass man das bei sich selber registriert und dann eben auch Möglichkeiten findet, dass es einem besser geht.
Genau. Und da müssen einfach beide Parteien drauf sensibilisiert werden. Weißt du, ich war jetzt in vielen Gesprächen, also bei der Aufarbeitung dieses Themas und auch bei der Konzeption des Papa Blues, war ich in vielen Gesprächen mit Hebammen, die teilweise, und das war wirklich ganz, ganz faszinierend zu hören, den Vätern bei den Besuchen auch nicht viel Raum gegeben haben. Und ich habe da so tolles Feedback bekommen, dass durch das Gespräch mit den Hebammen sie plötzlich auch ihr Bewusstsein ein Stück weit erweiterten und gesagt haben, du James, weißt du was, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen drauf geachtet. Ich hatte zwar immer so dieses nervige Gefühl, was will denn der Vater jetzt noch? Jetzt kommt der mit seinem Thema noch an. Ich bin noch wegen der Mama und wegen des Babys hier. Und dass sich das dann auch ein Stück weit verändert hat und der Raum geschaffen wurde für die Väter, die vielleicht auch ein Mitteilungsbedürfnis haben, die ja die Situation mittragen. Und da habe ich wirklich ein ganz, ganz tolles Feedback bekommen von einer tollen Hebamme, mit der ich auch, also die ich auch persönlich und privat auch kenne, die gesagt hat, du hast da für mich mein Bewusstsein auch nochmal dahingehend erweitert, dass ich plötzlich eben auch die Bedürfnisse des Vaters viel mehr erkenne, weil ich durch unser Gespräch dem Ganzen mehr Raum gebe. Und das Schöne ist, dass es ja was Verbindendes hat. Und das finde ich sensationell. Also es verbindet. Es spaltet nicht, sondern es verbindet. Man muss aber halt eben drüber sprechen. Und deswegen bin ich da auch gerade so ambitioniert und möchte einfach da ein Stück weit Pionierarbeit leisten und mit diesem Thema nach draußen gehen. Und da braucht es jetzt gerade mal irgendwie meinen Mut, um mich einfach auch so dieser Öffentlichkeit zu präsentieren mit meinen Gefühlen und mit meiner Phase, die ich hatte, die im Übrigen also ein ganzes Jahr lang angedauert hat. Ne? Also das ist jetzt ja keine Phase, die mal irgendwie nach ein paar Wochen dann wieder weg ist, sondern das war ein langer Struggle. Ne? Also und das kann man einfach auch nicht mehr, das kannst du auch nicht wegmeditieren, das kannst du nicht wegatmen, sondern das ist einfach ganz real und da und sehr zum Leidwesen aller. Und die Zahlen sprechen also wirklich für sich und ich glaube, umso mehr Bewusstsein für dieses Thema geschaffen wird, umso größer werden auch die Zahlen der Betroffenen. Und wenn du mal überlegst, ich glaube, wir hatten letztes Jahr laut dem Statistischen Bundesamt, ich glaube, an die 740.000 Geburten. Pi mal Daumen, ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es waren 740.000 Geburten und wir nehmen jetzt mal die Sternenkinder, weil die gilt es ja auch zu erwähnen und frühere Abgänge und sowas, die sind da nicht mit inbegriffen. Und wenn das jetzt nur mal 10% sind und das ist auch eine Zahl, die ich als Feedback bekommen habe von unserem damaligen Hebammer, mit dem ich auch noch mal im Gespräch war, dann sind das 74.000 Väter, die betroffen sind. Und das sind schon, und das sind 74.000 Familien dann eben auch. Und das ist eine Zahl, die man einfach nicht mehr ignorieren sollte. Das heißt, das Thema muss einfach zum Thema gemacht werden.
Ich finde dein Engagement sehr gut und ich finde auch diese Tipps, die du gegeben hast, es sind erstmal welche dabei, die jeder einfach relativ einfach umsetzen kann. Bevor man vielleicht einen Arzt oder eine Therapie oder sowas anstrebt. Aber diese Sachen sind erstmal wichtig. Und diese Achtsamkeit, die du durch Gespräche auch mit anderen Hebammen bewirkt hast, dass sie natürlich nicht mehr nur diesen Fokus oder diesen Tunnelblick auf Mutter und Kind haben, sondern eben auch sich ein bisschen öffnen. Und da sind sie auch wieder die Schüler, wenn sie bereit sind, sich ihr Spektrum zu erweitern und auch den Vater. mit im Fokus zu haben, der, wenn er stark ist, natürlich auch der Familie besser helfen kann, als wenn es ihm nicht gut geht. Was du auch bereits gesagt hast, dass es ist ein Thema, was die ganze Familie betrifft. Und da sind wir wieder auch nochmal bei einer Sache, die ich immer wieder feststelle, eigentlich fast egal in welchem Lebensbereich oder in worum es thematisch geht, aber man sollte gut zu sich selber sein. Jeder Mensch zu sich. Sich stärken, etwas finden, was einem gut tut. Gut zu sich sein, gut auf sich achten. Weil wenn man da selber auf den letzten 2% der Batterie läuft, bringt das überhaupt nichts. Und das setzt aber in einem Familienkonzept quasi oder in einem Familienkonstrukt wieder auch Verständnis füreinander voraus. Ich gebe dir jetzt die Zeit, mach deinen Motorradkurs. Aber dann bitte gib mir auch die Zeit und die Möglichkeit, dass ich mich mal rausnehmen kann. Und bitte hab so viel Spaß und also nicht, dass du dann mit schlechtem Gewissen zu dem Motorradkurs, sondern geh mit Freude und saug das auf und komm freudig wieder und bring wieder gute Energie mit sozusagen. Und das sind so kleine Stückchen, so ein bisschen ein Dominoeffekt, dass dann wieder, man da wieder raus kann. Aber auch interessant zu hören, dass das ein Jahr gedauert hat und dass es eben nicht mit zwei, drei Wochen sozusagen erledigt ist und dass du dich heute besser, stärker und sicherer fühlst als Vater und weißt, wie du mit den Sachen umgehen kannst. Also auch ein wichtiges Jahr und ein wichtiger Prozess. Und so kannst du natürlich auch sehr gut als Familiencoach auch Familien helfen, weil du die Einsicht hast und vielleicht auch die richtigen Fragen stellen kannst und die Anzeichen schon sehen kannst oder so. Aber ich habe bis wir uns auf Instagram sozusagen begegnet sind, von dem Thema nichts gewusst. Und ich finde, es ist ein wichtiges Thema, grundsätzlich Achtsamkeit innerhalb der Familie. Weil wenn ein neues Familienmitglied dazukommt, wenn man Familie wird, vom Paar in die Familie wechselt, verändern sich so viele Dinge. Da braucht man extra Kraft, die man aber eigentlich gar nicht hat, weil man so viele neue Aufgaben bewältigen muss. Aber dass man sich bewusst ist, dass man sich die Zeit nehmen muss und das auch Überforderung ein Thema ist, mit dem man offen umgehen sollte und auch es thematisieren muss und drüber sprechen muss als Paar und auch mit anderen, in Anführungsstrichen, leidgeprüften Papas jetzt wie in deinem Fall, dass das schon mal helfen kann und dass man da rauskommt, das ist wirklich wichtig und gut. Und ich finde es super, dass du dir das auf die Fahnen geschrieben hast und mit dem Wort Papa Blues da sozusagen, da kann man dich nämlich auch finden, dass du da auch mehr Aufmerksamkeit haben willst und für das Thema machen möchtest, Platz machen möchtest. Das finde ich super. Vielen lieben Dank, James.
Von Herzen gerne, Nicole. Und also wie gesagt nochmal an alle Väter und auch an alle Mütter. Wie gesagt, ich will das gar nicht spalten. Ne? Also bei mir war es ja auch meine Partnerin, die mich dahin geschubst hat. Ich glaube, dass der Papa Blues der Papa Blues, so wie ich ihn etabliere, wirklich eine gute Hilfestellung für alle bietet. Ne? Also wenn du nur überlegst, wie lange du für einen Therapieplatz brauchst, glaube ich, kannst du einfach von meiner Expertise als Life-Coach profitieren und Familienaufsteller, das ich ja schon seit über 12 Jahren mache und natürlich auch mit meiner ganz persönlichen Leidensgeschichte, durch die ich gehen muss und wo ich einfach gerne andere vorbewahren möchte. Und das kannst du eben ganz, also relativ entspannt, ja, aber mit weniger Hürden kannst du das einfach auch online machen, du kannst es von zu Hause machen und du kannst es anonym machen. Und das in deinem zeitlichen Tempo, ne, und in deiner gewohnten Umgebung. Und das ist mir nochmal ganz persönlich wichtig. Und noch ein Aspekt und noch ein kleiner Appell an die Mütter. Das Papa-Bild verändert sich. Und da braucht's auch den Mut, auch ein Stück weit der Mütter, ihr Kind vielleicht auch ein Stück weit loszulassen und es in die Obhut der Väter zu geben. Weil das habe ich auch nochmal als Feedback bekommen aus den Gesprächen mit den Hebammen, dass sich die Mamas da auch noch sehr, sehr schwer tun. Und dann gleich irgendwie, dass es dann hier und da mal Kritik hagelt, wenn die Windel falsch rum ist oder der Strampler irgendwie falsch rum sitzt. Ganz ehrlich, so what? Dann ist das eben so. Und da braucht es, glaube ich, einfach eine gute Teamarbeit mit viel Achtsamkeit füreinander und mit vielen, vielen offenen Gesprächen. Und dann nimmt das auch schon mal Druck auf allen Seiten zum Wohle der ganzen Familie.
Ein sehr schönes Schlusswort, James, was ich gerne übernehmen möchte und dir nochmal danken möchte. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für das Thema, dass du damit auch und auch jetzt hier in unserem Gespräch nochmal mehr in die Welt bringst und auch in die Köpfe der Menschen und hoffentlich dann auch bewirkst, dass Menschen drüber nachdenken, Papas und Mamas, und vielleicht sich bewusst werden, dass sie gerade in dieser Situation stecken und sich Hilfe suchen. Und das geht und danach wird es besser. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank. Auch in den Shownotes werdet ihr Infos zu James finden, wo ihr ihn finden könnt, wenn ihr ihn ansprechen möchtet. Und ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Kommt gut in dieses neue Jahr. Und bitte niemals vergessen, ihr Mamas und ihr Papas, ihr seid die wahren Superhelden. Bis bald. Tschüss.
Danke.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.